der heutige Predigttext steht im Johannes 20, 1 bis 18. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu den Jüngern, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief: »Rabuni«, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
Danke, Sabine. Ja, wir denken heute an den größten Tag der Geschichte, oder? Es ist eigentlich der größte Tag der Geschichte, obwohl es nur ein leeres Grab war. Jesus Christus wirklich vom Tod auferstanden, nicht gestohlen, nicht irgendwas anderes passiert. Aber die Frage ist, wie kann man das wirklich erfahren? Wie können wir das heute, mehr als 2000 Jahre später, erfahren, erleben? Das Erleben, dass er lebt, frohe Ostern erlebt. Das wünsche ich uns, dass wir das heute sagen können, weil er lebt. Dass wir die Realität von Ostern erfahren. Wir sind erwachsen. Da geht es nicht mehr um Schokoeier oder Schokohasen oder sonst irgendwas, Nächter suchen, sondern wir wollen mehr. Wir wollen wirklich die Realität von Ostern erfahren. Und Gott will es. Gott, der heute lebt, will, dass du frohe Ostern erfährst, erlebst. Und in dem Text, den wir gelesen haben, und es ist wichtig, dass du ihn vor dir hast, also wenn du noch keine Bibel mit hast oder heute nicht mit hast, hier gibt es noch Exemplare, lies mit, das ist wichtig, dass wir den Text vor uns haben. Es geht um drei Dinge, die Gott uns zeigen will, wie wir frohe Ostern erleben können, wie wir dieses frohe Erlebnis feiern können. Drei Dinge, die Gott uns zeigen will. Das erste steht in den Versen 1 bis 10. Schau, wo er war. Schau, wo er war. Er war im Grab. Ja, Jesus war im Grab. Gekreuzigt, ins Grab gelegt und am Grab ein Zeichen, das schon im Alten Testament vorhergesagt worden ist, alles detailreich. Und jetzt geht es in der Früh, am Morgen, Maria aus Magdala, eine von engeren Kreis um Jesus, geht zum Grab. Wahrscheinlich wollte sie Jesus einbalsamieren und noch einmal salben. Übrigens, Maria aus Magdala war eine, die Jesus von Dämonen befreit hat. Also sie hat wirklich eine enge Beziehung zu ihm gehabt. Sie hat ihn als Herrn gesehen. Wirklich als Herrn gesehen. Und selbst während des Todes am Kreuz, wo alle anderen weggelaufen sind, ist sie nicht von seiner Seite gewichen. Und sie sieht jetzt dieses leere Grab. Ja, fassungslos natürlich. Fassungslos läuft sie zurück zu den anderen Jüngern. Und der andere Jünger, der das schreibt, das Johannes-Evangelium, ist Johannes selber. Ein Augenzeuge von diesem Ereignis. Und jetzt laufen Johannes und Petrus beide zum Grab. Sie wollen schauen, was hat uns die Maria da berichtet. Wir wollen uns überzeugen, ob die jetzt Halluzination gehabt hat oder ob das wirklich ist. Und die beiden laufen zum Grab, Vers 4, sie liefen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Vor Johannes war er auch jünger, also von dem her dürfte er schneller gewesen sein. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Das ist auch wieder ein Faktum oder ein Indiz dafür, dass Jesus nicht gestohlen werden konnte, oder welcher Dieb legt schon die Binden fein säuberlich zusammen und verschwindet dann mit dem Leichnam. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein, der sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Das heißt, das Grab ist definitiv leer, die Grabkleider zusammengelegt, eben ein klarer Beweis, dass Jesus nicht gestohlen werden sein konnte. Petrus sieht es und er geht hinein. Johannes bleibt draußen stehen. Er schaut nur so ums Eck hinein. Und erst nach Petrus geht Johannes hinein. Aber erstaunlich ist, dass wir von Johannes hier lesen, er sah und glaubte. Und obwohl Petrus hineingegangen ist, hat er noch nicht geglaubt. Irgendwie, das ist alles erst dann später gekommen. Aber Johannes sah und glaubte. Er hat geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, nachdem er gesehen hat. Ja, ich glaube, dass Jesus lebt. Das war so die erste Reaktion von Johannes. Und es wird auch berichtet eben von dem jungen Johannes, dass er immer von sich schreibt als der, den Jesus besonders liebte. Ja, warum hat er das jetzt geschrieben, könnte man denken? War er so stolz, dass Jesus ihn mehr liebte? Ich denke nicht, dass Jesus ihn mehr liebt hat. Jesus liebt jeden gleich. Jesus liebt dich gleich wie dein Sitznachbarn. Liebt jeden gleich. Aber ich glaube, Johannes hat das deswegen geschrieben, weil er das so großartig gefunden hat, dass Jesus ihn überhaupt geliebt hat. Ja? Er hat das wahrscheinlich nicht begreifen können, dass er das immer wieder erwähnt hat. Dass Jesus Johannes geliebt hat. Und die beiden sehen, dass dieses leere Grab, Johannes geht hinein, Petrus nicht, aber sie haben nichts verstanden. Aber Johannes hat geglaubt. Sie haben nichts verstanden, obwohl sie es von Jesus gehört haben, er hat es angekündigt, bis ins letzte Detail, dass er auferstehen wird, aber sie haben nichts verstanden. Sie haben als Alte Testament, wahrscheinlich kannten die Propheten, wo das schon angekündigt wurde über den leidenden Gottesknecht. Aber das Johannes-Evangelium sagt hier, schau, wo er war. Schau, wo Jesus war. Er war tot, er war im Grab. Wir müssen das sehen. Wir müssen das sehen, dass er wirklich tot war. Dass er von Gott getrennt war für kurze Zeit. Dass er im Grab war. Dass das Grab leer war. Wir müssen das sehen, wir müssen das glauben. Um wirklich frohe Ostern feiern und genießen zu können. Schau, wo er war. Und dann siehst du und glaubst du, wie Johannes, der das wirklich leibhaftig gesehen hat. Das Zweite, was Gott uns sagen möchte, hör, was er sagt. Die Verse 11 bis 18. Jetzt gehen wir wieder auf die Maria. Maria weinte. Natürlich ist sie verzweifelt. Das Grab ist leer. Der Leichnam ist weggenommen. Nachdem die beiden Jünger nach Hause gegangen sind, ist Maria allein stehen geblieben, hat geweint. Und jetzt sieht sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Ja, eine Engel fragt sie, warum weinst du? Sie sagt, ja, weil sie meinen Herrn weggenommen haben, Vers 13, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingegeben haben. Und auf einmal stand ein Mann hinter ihr. Weil sie denkt natürlich, der Friedhofsgärtner liegt ja nahe, in der Früh. Blumen setzen oder was auch immer. Frühling war es. Aber sie hat ihn nicht erkannt. Warum? Ist ja klar, sie hat ja Tränen in den Augen. Verschwommenes Bild. Und dann, Vers 16, sagt er ihren Namen, Maria. Und da erkennt sie ihn. Nachdem ihr spezieller Name fehlt. Da erkennt sie ihn. Rabuni ist die erste Antwort, mein Meister. Sie erkennt Jesus, es ist Jesus. Es ist Jesus, der lebt. Vielleicht bist du auch schon mal in so einer Situation drin, wo du im Urlaub bist und hinter dir steht jemand und ruft deinen Namen. Der Arbeitskollege, der Nachbar, der Chef, wer auch immer. Ja, man fährt da extra weg, dass man die Arbeitskollegen nicht sieht und dann stehen die auf einmal hinter einem im Supermarkt, ist mir das schon mal passiert, hinter der Kasse, auf einmal sagt er deinen Namen. Ja, man rechnet nicht damit. Oder jemand, der ganz vertraut ist mit dir und deinen Namen ausspricht. Das ist nur auf diese Art und Weise. Ja, wie nur diese Art und Weise dein Name ausgesprochen wird. Und das ist Maria hier passiert. Jesus hat auf diese spezielle Art und Weise ihren Namen gesagt. Du denkst, wow, das ist etwas Besonderes. Das hat Maria heute gedacht. Es ist der Herr, der sie anspricht. Es ist der auferstandene Jesus. Er ruft dich. Er ruft dich mit deinem Namen. Er ruft dich heute Morgen mit deinem persönlichen Namen. Ganz vertrauensvoll. Das passiert Maria hier. Sie wandte sich um und rief Rabuni. Das bedeutet mein Meister. Sie gebrauchte diesen hebräischen Ausdruck. Sie ist erleichtert, als ob die Wolken aufgerissen sind. Sie fühlt die größte Freude ihres Lebens. Ja? Aus der Verzweiflung, ja, aus diesen Tränen von vorher, das leere Grab, die Verzweiflung, die größte Verzweiflung des Lebens, ja? Ihr Herr, dem sie vertraut hat, dem sie nachgefolgt ist, gekreuzigt worden, ja, alles aus, und jetzt steht er hinter ihr, ruft ihren Namen. Was muss da passiert sein? Jesus war tot, jetzt ist er hier lebendig. Wirklich, zum Angreifen. Zum Angreifen nah. Und was sie jetzt tun will, ist nur, natürlich, oder? Sie stürzt auf ihn, voller Begeisterung, will ihm zu Füßen fallen. Wahrscheinlich weiß diese Maria aus Magdala auch, die damals das kostbare Öl vergossen hat, die ihn ja auch wirklich gesalbt hat. Das war seine einzige Salbung. Dafür ist er ja als Toter sozusagen nicht mehr gesalbt worden. Sie will ihm jetzt wieder zu Füßen fallen. Und was sagt Jesus, Vers 17? Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Er will sich nicht festhalten lassen. Jesus sagt das nicht, weil er ein Geist ist, er ist Mensch. Er ist als Mensch auferstanden. Er ist physisch, rein menschlich auferstanden. Er steht wirklich da, leibhaftig. Und was Jesus hier sagt, ist sehr wichtig. Halte mich nicht fest. Das, was Jesus hier sagt, meint, er meint, unsere Beziehung ist jetzt eine andere als früher. Denn ich werde nicht hierbleiben. Ich werde zu meinem Vater gehen und unsere Beziehung wird eine neue Beziehung sein. Es wird eine geistliche Beziehung sein. Ich werde euch dann einen Beistand senden, mit dem ihr, durch den ihr zu mir eine ewige Beziehung haben könnt. Eine Beziehung, wo du mir vertrauen musst. Und dieses Halte mich nicht fest, ist irgendwie so, wo Maria auch zu diesem Vertrauensschritt gefordert ist. Ja? Sie war gewohnt, ihn um den Hals zu fallen, aber Jesus sagt hier, halte mich nicht fest. Es ist Vertrauen gefragt. Das war damals gefragt und es ist heute für uns auch gefragt. Es geht um Vertrauen. Es geht um Glauben, es geht um Vertrauen. Glauben wir, dass das Grab leer war? Glauben wir und hören wir das, was Jesus hier sagt? Auch wir können ihn nicht angreifen. Ja? Wir sind mehr als 2000 Jahre später, aber er lebt heute in Christen. Er lebt heute in Menschen, die ihn aufgenommen haben durch den Heiligen Geist. Wir können Jesus nicht festhalten. So physisch. Ja? So wie Jesus sagt zu Maria, halte mich nicht fest. In einer anderen Übersetzung heißt es, rühre mich nicht an. Noch drastischer. Das heißt, wir sehen, wo er war, wir hören, was er sagt und wir können ihm vertrauen, wir müssen ihm vertrauen. Das ist die Herausforderung nach diesem Osterereignis, nach diesem leeren Grab. Wir müssen uns entscheiden, ihm zu vertrauen. Volles Vertrauen in ihm zu legen. Und in Vers 17b geht es jetzt weiter. Jesus gibt Maria einen Auftrag. Nachdem er zu ihr gesagt hat, sie ist sofort abgewiesen hat, mehr oder weniger. Aber wir sehen jetzt, das hat einen Sinn. Dieses halte mich nicht fest. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das nächste Interessante, was jetzt kommt. Jesus macht eine Unterscheidung zwischen meinem Vater und eurem. Hier gibt es nicht einen Vater. Er sagt, er geht zurück zu seinem Gott und eurem Gott. Er sagt, ja, wir sind Brüder. Wir sind Brüder und Schwestern, wir sind Freunde. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Durch den Tod am Kreuz. Durch den Tod gehören wir jetzt zusammen. Aber dieses meinen Gott und euren Gott meint, die Beziehung ist jetzt eine andere als vorher. Hier zeigt Jesus nochmal heraus, dass er nicht nur Mensch ist, sondern dass er Gott ist. Dass er wirklich 100% Mensch und 100% Gott ist. Er ist der erste Mensch, der tot war und lebendig ist. Und er ist aber auch 100% Gott, weil nur er hat das machen können. Er, das absolut fehlerlose Opferlamm. Weil er, der diesen Weg gegangen ist. Und das bedeutet diese Unterscheidung. Weil er wirklich Gott ist, weil er der Sohn des ewigen Gottes ist. Und Jesus sagt hier, sag ihnen genau das. Sag den Jüngern, die sie vielleicht verzweifelt sie eingesperrt haben und nicht wissen, wie es jetzt mit ihnen weitergeht. Ihnen soll das jetzt verkündigt werden. Maria soll ihnen das sagen. Ich bin der ewige Sohn Gottes. Ich bin am Leben. Wahnsinn, oder? Hörst du, was Jesus hier sagt? Hörst du, was Jesus dir heute Morgen sagen will? Er ist der ewige Sohn Gottes. Er ist der ewige Gott. Er ist anders. Er ist anders als alle anderen. Als alle anderen, die glauben, sie sind Gott. Und wir können es weiter sagen. Wir sollen es weiter sagen. Wir haben die Botschaft heute schwarz auf weiß vor uns. Wir sollen es weiter sagen. Irgendwie schon großartig, oder? Wenn man sich so die Geschichte anschaut, Jesu Geburt, die Hirten waren die ersten Zeugen und jetzt Jesu Auferstehung, Frauen waren die ersten Zeugen. Das waren immer diejenigen, die im jüdischen Recht damals gar nicht als Zeugen gegolten haben. Und die hat sie Gott ausgesucht, dass sie ihn als erstes bezeugen sollen und weitersagen sollen. So ein kleines Detail dieser Geschichte. Hör, was er sagt. Jesus weiß deinen Namen, der weiß alles über dich. Er kennt dich, auch wenn du ihn nicht kennst, vielleicht. Er kennt dich. Er weiß die besten Dinge über dich und er weiß die schlechtesten Dinge über dich. Aber dafür liebt er dich nicht weniger. Er liebt dich trotzdem. Er liebt dich mit deiner ewigen Liebe, die nicht größer sein könnte. Und er spricht zu dir heute, weil er dich liebt. Er ruft deinen Namen. Er ruft dich beim Namen, weil er dich liebt, weil er der auferstandene Herr ist. Drei Menschen hier, drei verschiedene Zugänge zu Jesus. Maria aus Magdala, die als erste verzweifelt am Grab war und die ja persönlich von Jesus angesprochen wird. Petrus, der nur schnell hinläuft, ins leere Grab rennt, schaut und wieder zurückrennt. Ja, der immer der Erste war, beim Reden und auch beim Tun anscheinend. Und Johannes, der nicht hineingeht, aber der Erste, der sieht und glaubt. Und es gibt so viele verschiedene Zugänge zu Jesus, wie es Menschen gibt. Ja? Jesus hat einen anderen Zugang zu dir, wie zu dir, wie zu dir. Er macht es auf seine Weise, wie er es braucht und wie du es brauchst. Er möchte dir heute auf seine Art begegnen. Wie du es gerade brauchst. Schau, wo er war. Hör, was er sagt. Ganz speziell sind wir sensibel auf dieses Hören. Sind wir im Alltag sensibel, dass wir seine Stimme hören? Schlagen wir die Bibel auf. Da hören wir Gottes Reden. Ja, im Alltag, in der stillen Zeit, wenn wir Gottes Wort hören, wenn du die Bibel aufschlagst, vom 1. Mose bis Offenbarung, redet Gott. Und er redet Gott heute, er redet heute nicht weniger als damals. Schau, wo er war, höre, was er sagt. Und der dritte Punkt, nimm, was er anbietet. Es ist, dieser auferstandene Herr ist kein Herr, der nichts anzubieten hat. Sondern der ist es, der alles anzubieten hat. Der alles anzubieten hat, was es gibt. Das Beste, was es gibt. Weil er der auferstandene Herr ist. Er kommt nicht mit leeren Händen, aber er will, dass wir mit leeren Händen zu ihm kommen. Er will, dass wir das weglegen, was wir festhalten, was wir festhalten versuchen. Er will, dass wir das auslassen, er will, dass wir das loslassen. Und dann gibt uns er etwas Großartiges. Ja? Dieser auferstandene Herr, die Auferstehung, die historisch vielfach belegt ist, dieser größte Tag der Geschichte kann zu deinem größten Tag werden, wenn du das nimmst, was er anbietet. Nämlich extrem viel. Ich sperre nur zwei Dinge dir anbietet und ich bin überzeugt, dass diese zwei Dinge für jeden von uns hier heute von Bedeutung sind. Jeder braucht sie. Ohne diese zwei Dinge können wir eigentlich gar nicht richtig leben. Ja? Die Bibel sagt, ohne das sind wir tot. Und Jesus ist der Einzige, der es uns geben kann. Das Erste, was er anbietet, Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden. Die Bibel sagt, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Preis bezahlt. Den Preis, die Strafe, die eigentlich wir verdient hätten, für unsere Sünden, für unsere Rebellion gegen Gott. Für die Haltung, für die innere Haltung, dass man sagt, ich brauche eigentlich Gott nicht, ich bin ja selber gut genug, ich schaffe es schon selber. Dazu hat Jesus kommen müssen, Mensch werden müssen und am Kreuz sterben müssen. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht, es ist getan, der Preis ist bezahlt. Und die Auferstehung, dieser Ostermorgen, das ist ein Beweis dafür, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Weil wenn Jesus nicht vom Tod auferstanden wäre, könnten wir uns nicht sicher sein, dass er wirklich für unsere Sünden gestorben ist, dass uns vergeben ist. Dieses Sterben, dieses freiwillige Sterben und dann dieses dem Tod besiegen, hat diese Großartige der Vergebung. Ja? Es kann was Neues beginnen. Es ist ein neuer Anfang möglich. Und Vergebung ist immer ein neuer Anfang, oder? Wenn du verletzt wurdest oder jemanden verletzt hast, wie schön ist ein neuer Anfang? Wenn man sagt, okay, vergessen wir das und fangen wir neu an. Das heißt, Gott hat den Sohn vom Tod auferweckt, dass wir neu anfangen können. Dass wir wirklich absolute Vergebung haben. Wir brauchen sie nur nehmen. Wir brauchen sie nur ergreifen. Wir brauchen sie nur annehmen. Er drängt sie niemanden auf. Er zwingt sie niemanden auf. Du bist frei, sie anzunehmen. Das ist die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Wir sind errettet nicht aus dem, was wir tun, sondern aus dem, was er für uns getan hat. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir die guten Werke tun, sind wir errettet, sondern weil er alles getan hat. Viele von uns hier sagen, ja, ich bin gerettet. Großartig. Vergebung habe ich erlebt, angenommen durch seinen Tod. Diesen Neuanfang der Vergebung habe ich angenommen. Dann genieße es. Dann genieße dieses Leben in der Vergebung. Es ist das Erste, was Jesus uns anbietet. Vergebung für unsere Sünden. Das Zweite, was er anbietet, Hoffnung für die Zukunft. Wir alle brauchen Hoffnung, oder? Gerade heute ist es eher eine hoffnungslose Zeit, wenn man so die Zeitung liest und die Nachrichten sieht. Am besten schaut man sich nur mehr Kulturnachrichten an, die sind immer so tragisch und traurig. Oder Sport, naja, ja, okay. Aber wir alle brauchen Hoffnung. In so einer hoffnungslosen Welt. Wir sterben alle irgendwann einmal. Das ist sicher, 100%. Und was dann? Jesus gibt uns diese Hoffnung über den Tod hinaus. Er sagt, weil ich lebe, könnt ihr leben, ewig. Macht euch keine Sorgen, wann und wie und was. Wie ihr sterben werdet, ihr werdet ewiges Leben haben, wenn ihr diese Hoffnung annehmt. Hoffnung heißt, dass er die Angst überwunden hat. Was ist das Gegenteil von Angst? Mut. Ja? Schon. Die Maria ist hier mutig gewesen und ist hier zurückgegangen und hat zumindest den Jüngern verkündet. Wahrscheinlich hat sie eine Antwort bekommen, naja, weiß nicht, die spinnt jetzt. Aber Jesus ist ja dann den anderen auch bald erschienen und noch vielen anderen leibhaftig erschienen. Und dann haben sie sofort gemerkt, die kann nicht spinnen, die muss das wirklich so erlebt haben. Aber Mut ist das, was diese Auferstehung uns einimpfen will. Eine Mutinjektion brauchen wir alle, oder? Mutig sein, aufstehen für den auferstandenen Herrn. weil er lebt. Johannes schreibt auch im, also ein paar Kapitel vorher, habt keine Angst, denn ich habe die Angst überwunden. Ja? Das kann man da schon eigentlich, er sagt vorher schon, er hat die Angst, er hat die Enge, Angst kommt ja von Enge, überwunden, er hat den Tod überwunden, er wird den Tod überwinden. Er ist der Einzige, der lebendig vom Tod heraufgekommen ist. Lass dich durch diese Auferstehung, durch diese Botschaft ermutigen. Er ermutigt dich. Jesus lebt. Schau, wo er war. Hör, was er sagt. Nimm, was er anbietet. Vergebung der Sünden. Hoffnung für die Zukunft. Wenn du das schon angenommen hast, was Jesus anbietet. Halleluja. Bleib in dieser Freude. Genieße es. Genieße es jeden Tag. Im Alltag, zu Hause, in der Arbeit, in der Gemeinde, mit deinen Gaben, mit allem, was Gott dich geschenkt hat. Wenn du hier sitzt und du sagst, ja, ich sehe, wo er war, ich höre auch, was er sagt, aber ich habe noch nicht wirklich angenommen, was er anbietet. Ja, ich habe so vielleicht 50 Mal Ostern gefeiert und das alles mehr oder weniger gefeiert und Tradition und so weiter, aber ich habe noch nicht genommen, was er anbietet. Dann ist das, dieser Tag heute, vielleicht die beste Gelegenheit, das anzunehmen. Welche Gelegenheit wäre besser, am Ostersonntag Christ zu werden, am Ostersonntag Jünger Jesu zu werden? Das zu nehmen, was er anbietet. Sicher ist jeder andere Tag auch erlaubt. Aber die Auferstehung, dieser größte Tag der Geschichte, das anzunehmen, was er anbietet, Vergebung der Sünden und der Hoffnung für die Zukunft. Wenn du umkehrst vom alten Leben und sagst, ich bin in die falsche Richtung gegangen, ich war mein eigener Herr oder Frau, ich habe nicht auf Jesus vertraut, Gott war mir wurscht im Leben, und du sagst, es tut mir leid, so wie ich vorher gesagt habe, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du es für mich getan hast und deshalb bitte ich dir, dass du jetzt in mein Leben kommst. Mit diesem einfachen Gebet kannst du das tun. Wenn du das annimmst, dann schenkt er dir Vergebung. Dann schenkt er dir Vergebung und eine Hoffnung für die Zukunft. Dann ist das der größte Tag der Geschichte in deinem Leben. Das Großartige ist, das ist heute möglich. Das ist heute möglich, besser heute als morgen. Diesen lebendigen Herrn ins Leben zu lassen, weil es gibt nichts Besseres. Und deshalb dürfen wir ihn einladen und ihn anbeten. Beten wir den auferstandenen Herrn an. Und dann erfahren wir, dann erleben wir wirklich frohes Ostern, weil er lebt. Immer späten. Danke, Herr Jesus, für das, was du uns in deinem Wort sagst, dass du deinen Jüngern gesagt hast, dass du dich gezeigt hast als lebendiger Herr. Danke für die gute Nachricht des Evangeliums und dass du nicht im Grab geblieben bist. Danke für das, was du für uns getan hast, dass wir nichts dazu tun können. Herr, ich bitte jetzt für die, die noch nie angenommen haben, was du anbietest. Diese Vergebung der Sünden, diese Hoffnung für die Zukunft. Danke, dass wir sehen dürfen, wo du warst, dass wir auf dich hören dürfen. Und bitte schenk, dass jeder Mensch das annimmt, dass du Menschen berührst heute, dass sie deine Botschaft annehmen können. Herr, komm du in mein Leben als Retter und auferstandener Herr durch deinen Heiligen Geist. Du bist unser Retter, unsere Freude, unsere Zukunft. Du gibst uns wirkliche Hoffnung. Wir danken dir und beten dich an. Wir preisen dich, dass du lebst heute
in uns bist, unter uns bist und heute Wunder tust. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Frohe Ostern.